Wir sind hier im Erzbischöflichen Haus zu Gast bei Joachim Kardinal Meißner. Der Erzbischof von Köln hat uns eingeladen und da sind wir sehr dankbar, denn in wenigen Tagen wird Johannes Paul II. Selig gesprochen. Und da sind wir natürlich dankbar, Herr Kardinal, dass wir mit einem Zeitzeugen sprechen können, nicht jemand, der den Papst nur durch die Medienwelt erlebt hat. Ein Kölner Erzbischof und jeder katholische Bischof hat keine Kinder. Aber wenn Sie Kinder hätten, dann wären oder Enkelkinder womöglich, wie würden Sie ihnen denn von diesem großen Papst erzählen?
Also ich würde Ihnen erstmal erzählen, dass er zweimal hier in diesem Haus war und dass er gut gegessen hat, dass er gut singen konnte und noch besser beten und predigen konnte. Und dann fragen ja die Kinder danach. Und bei Kindern kommt man nie in die Gefahr, auf Fragen zu antworten, die die gar nicht haben. Und darum fragen die immer dazwischen. Und das sollte sich ein Journalist auch angewöhnen.
Dann frage ich mal einfach dazwischen, was war das denn für ein Mensch?
Das war ein großer Mensch als Sportler, als Kollege. Er war ein großer Christ, muss man sagen. Und zwar in allen Variationen. Und der Echtheitstest war dann in seiner Passion, in seiner Krankheit. Ich bin ihm das letzte Mal begegnet Ende Januar. Das war der letzte Tag in der Gemelli-Klinik, als er mich rufen ließ und mich fragte im Hinblick auf den bevorstehenden Weltjugendtag, ob wir in Köln noch damit rechnen, dass er kommt. Da habe ich ihm gesagt, und wie wir rechnen, dass sie kommen. Und habe dann mich so ein bisschen über ihn, er lag im Bett und man sah erst, dass er schwer leidend war und hat auch schon den Luftröhrenschnitt. Da habe ich ihn so angefasst hier an den Knöchel und da merkte ich schon, wie dünn geworden sind. Ich habe gesagt, Heiliger Vater, ich lasse Sie jetzt nicht los, bevor Sie nicht mir versprechen, ich komme. Und dann doch ein bisschen trotz seiner Schmerzen gelächelt und gesagt, ich komme, aber wie, das bestimmt er da von oben. Und da kam er ja auch. Ich habe immer gesagt, das war der erste Weltjugendtag mit zwei Päpsten. Einer von oben und einer von unten. Deswegen ist es so gut gelungen.
Herr Kardinal, Sie haben uns gerade von der letzten Begegnung erzählt, die sich hier einbricht. Wir haben auch viele Bilder vom kranken Papst. Aber als Sie ihn kennenlernten bei der ersten Begegnung, da war es sicherlich ein ganz vitaler Christenmensch.
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ihm zum ersten Mal, bin ich ihm begegnet, 1975 in Erfurt. Da machte er mir einen älteren Eindruck als dann als Papst. Das war eigentümlich. Ich habe das öfters mal gesagt. Die sagten, es ging eigentlich manchen so. Der Kardinal Wojtyła hat sich ganz zurückgenommen und stand ganz im Schatten von Kardinal Wyszyński. Das war also im Kommunismus wichtig, dass man eine Spitze hat und dass man sich nicht ausspielen ließ. Ich ließ mal sagen, dass der General de Gaulle einen Staatsbesuch macht in Polen, da war dann vorgesehen Kardinal Wyszyński. Und das hat die Regierung hintertrieben und sind dann einfach unangemeldet bei Wojtyła erschienen, um zu sagen, also es gibt hier zwei Spitzen. Und Wojtyła hat das noch rechtzeitig gehört und ist in die Tatra gefahren, hat gefirmt. Und als der General mit der ganzen Delegation ankam, hat man gesagt, tut uns leid, der Kardinal ist in der Tatra in einem Dorf und hält eine Firmung. Das war also typisch für ihn. Er hat sich zurückgenommen und trat gar nicht so sehr in Erscheinung. Und der Primas war die in Polen, die prägende Figur. Und erst als er Papst wurde, ist er natürlich hinter dem Rücken hervorgetreten. Und dann zeigte man, was das für ein dynamischer, ja, jugendlicher Typ war.
Ich bleibe noch mal bei diesem dynamischen jugendlichen Typ. Kinder würden ja sicherlich auch nachfragen und sagen, es sind ja Sportbilder von ihm bekannt beim Bergsteigen, beim Skifahren. Quellen sprechen davon, dass er über 100 Mal den Vatikan verlassen hat, um alleine Ski zu fahren. Haben Sie ihn sportlich erlebt?
Also nie. Und ich glaube auch nicht, dass er über 100 Mal den Vatikan geheim verlassen hat. Das ist meines Erachtens gar nicht möglich gewesen. Aber ab und an, das war ja zu gesehen mit Fotos und sein Sekretär, der jetzige Kardinal von Krakau, hat ja das bestätigt.
Sie haben eben schon den Primas Wyszyński angesprochen. Der hat gesagt, als es denn soweit gewesen ist, als Johannes Paul II. Papst war, wir werden Löcher für dich in die Steine beten, um dich zu unterstützen. Was war das für ein Verhältnis? Wie haben Sie das erlebt zum polnischen Volk?
Also hat es anders gesagt, müssen es genau sagen. Bei der Abschlussaudienz, als die polnische Delegation, die zu seiner Inauguration da war, sich von ihm verabschiedet hat, in der Audienzhalle, hat er gesagt, Heiliger Vater, wenn wir nach Hause kommen, werden wir niederknien und Stein und Löcher in die Steine beten für dich. Und ich muss mal so sagen, ich werde es nicht vergessen, ich konnte ja nicht dabei sein bei der Inauguration. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Und da wurde gezeigt, ein Hotel in Krakau, wie die Leute ganz gebannt vor dem Fernseher saßen. Und jetzt, als er das Pallium überreicht bekommen hat oder umgelegt bekommen hat, da zündete sich von den Zuschauern so ein junger Mann eine Zigarette an. Da sagte die Nachbarin und sagte, mein Gott, bei so einem Ewigkeitsaugenblick eine Zigarette anzünden. Worauf dann die andere sagt, er ist so nervös, der kann die Spannung nur durchtragen mit einer Zigarette. Also das war für die Polen natürlich dieses Ereignis schlechthin bis heute noch. Ich muss noch mal immer denken, der erste slawische Papst. Und sie konnten sich mit diesem Papst auch sehen lassen und sie standen wie ein Mann hinter dem Papst. Und bis heute, man kann alles kritisieren, auch die Bischöfe werden in die kritische Mangel genommen, aber keiner darf etwas gegen den Papst sagen, gegen Johannes Paul II. Sagen.
Wie bewerten Sie die Rolle? Sie sind ja selber auch jemand, der durch seine eigene Vita den Kommunismus kennengelernt hat. Wie bewerten Sie die Rolle Papst Johannes Paul II. Gerade beim Zusammenfall des Sozialismus und Kommunismus?
Der ist natürlich eines der wesentlichen Faktoren gewesen, dass der Kommunismus zerfallen ist. Das will man halt gar nicht wahrhaben, aber es ist so de facto. Polen war immer ein Stachel im Corpus Socialisticum. Das hat mir doch immer der damalige Staatssekretär Gysi für Kirchenfragen gesagt. Zum Beispiel gab es im Sozialismus nirgendwo karitative Einrichtungen, Kindergärten. Nur in der DDR, und zwar aus dem Grund, 1945 hatte die Kirche die Einrichtung wiederbekommen, die ihnen die Nazis weggenommen haben. Die DDR ist erst im Oktober 1949 Staat geworden. Und da wollten sie uns das nicht wieder wegnehmen, damit sie nicht, sie sind ja wie die Nazis. Da hat uns immer Gysi gesagt, versuchen Sie das zu verschweigen, bringen Sie das nicht dauernd in die Öffentlichkeit und Statistiken, wie viele karitative Einrichtungen, Altenheim, Krankenhäuser wir haben. Denn wenn wir Kirchensekretäre des Sozialismus zusammen sind, dann wenden die Polen immer aufmüpfig und sagen, was die Deutschen haben, wollen wir auch haben und wir sind noch stärker als die. Und da sagt er immer, die Polen machen uns schon Ärger genug in unserem sozialistischen System. Und die wussten sehr genau, dass in Polen, kommen wir nochmal auf Wyszynski zurück, der Chef der äußeren Führung Kardinal Wyszynski war, aber der viel gefährlichere Chef der inneren Führung war Wojtyła. Und als der Papst wurde, ging ein großes Erschrecken, dann hat sich nämlich diese Kraft potenziert. Das hat man sehr richtig erkannt. Und da sagten sie, sofort traten die ersten Risse im Haus des Sozialismus ein mit Solidarność. Es ging ja sofort los. Und der Papst hat ja die immer gestärkt, Solidarność, in seiner sehr klugen, zurückhaltenden Art. Und seine Besuche, der erste Besuch schon 1979 und dann die kommenden Berufe haben, dem System einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Der Papst hat nie politische Aktionen initiiert. Aber seine Verkündigung, nämlich dass der Mensch Geschöpf Gottes ist und dass er Gott entsprechend leben muss, damit er sich nicht selbst verfremdet, hat einfach dem Kommunismus den Boden unter den Füßen weggezogen.
Es war ja der Aspekt, dass sich Johannes Paul II., er hatte das während des Zweiten Vatikanums schon, hat er sich dafür eingesetzt, gerade diese Religionsfreiheit, die lag ihm sehr am Herzen. Das war sozusagen der Hebel, mit dem er...
Nein, die Religionsfreiheit ist nur die Konsequenz gewesen des christlichen Menschenbildes. Die eigentliche Frage, wir haben Religionsfreiheit, weil es so ein politischer Begriff war, gar nicht benutzt. Wir haben immer nur gesagt, wir sind als Christen, und zu Christen gehört der Gottesglaube und der Gottesglaube will praktiziert werden. Und da lassen wir uns nicht beeinflussen. Das wäre, ist ein Menschenrecht, was uns genommen wird. Und natürlich ist das, hat das einen Namen, nämlich die Religionsfreiheit. Und das stand ja in allen Verfassungen des Sozialismus drin, dass die Religionsfreiheit garantiert ist. Das steht ja auch in heutigen Systemen, die noch dem Kommunismus anhängen, drin. Aber es ist nie, es ist immer so interpretiert worden, ihr könnt doch ein paar Bücher drucken im Benno Verlag, meinetwegen, wenn ich an die DDR denke, und ihr könnt ja auch Gottesdienste feiern, aber ein Christ kann nichts werden. Der konnte kein Journalist werden, der konnte in der Politik nichts werden. Der Christ wirklich auf seinem Bekenntnis bestanden hat. Nicht einer, der sich so gewunden hat, dass vom Christentum nicht mehr viel übrig blieb. Solche Typen gab es ja auch.
Umso wichtiger, dass gerade so jemand Papst werden konnte. Das hat, wir haben es gerade geschildert, entsprechende Stärkungen und Veränderungen ausgelöst. Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen auf die Rolle zu sprechen kommen, die Karol Wojtyla und später der Papst Johannes Paul II. Zum deutschen Volk hatte. Er hat 1965, so kann man lesen, sich stark eingesetzt, war mit bei dem Brief, den die polnischen Bischöfe an ihre Mitbrüder in Deutschland geschrieben haben und sich für Versöhnung eingesetzt. Kann man das sozusagen wie ein roter Faden schildern, der sich da durchzog, dass es ein sehr enges Verhältnis gab zwischen dem polnischen Papst und den Deutschen? Er sprach ja auch Deutsch.
Der Papst war natürlich auch, sagen wir mal so, rein menschlich gesehen ein Genie. Der hat in seiner Zeit, in der Nazizeit, wo er im Steinbruch gearbeitet hat, aber im Geheimen in dem Theater, Rhapsodietheater, der mitgewirkt hat, hat er Deutsch gelernt in den Pausen im Steinbruch, um Max Scheler und andere deutsche Philosophen zu lesen. Das ist, also, der ist diesbezüglich ein Autodidakt, der hat nirgendwo Deutschunterricht gehabt. Und insofern war er, sagen wir mal, der deutschen Geistigkeit sehr verbunden. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, er ist ja Wadowice, das gehört ja zu Galizien, das gehörte ja bis zum Ersten Weltkrieg zu Österreich. Also der war dem Deutschtum gar nicht fremd. Und dann, als er dann Bischof war, da gab es natürlich viele Kontakte zum Deutschtum. Ich will mal so sagen, die polnischen Bischöfe in der DDR-Zeit oder in der Zeit des Kommunismus, die haben viel Deutschlandbesuch gemacht, sind immer durch die DDR gefahren, aber haben uns nie besucht. Wahrscheinlich, wir waren genauso arm wie die, bei uns war auch nichts zu holen. Der Einzige, der uns besucht hat, das war der Erzbischof von Krakau. Er hat gesagt, nein, das ist so eine kleine Kirche, den mache ich einen Besuch. Und insofern war er immer so sui generis, schon außergewöhnlich. Und das fiel uns allen auf. Er hat also bei uns in Erfurt gewohnt. Er hat in Görlitz gewohnt für eine Nacht in einem kleinen Bischofshaus und in Berlin. Und die Schwestern sagen in allen drei Häusern, mein Gott, so früh haben wir noch nie erlebt, dass jemand runter in die Kapelle ging, um zu beten, früh um 5. Und dann hat er 2 Stunden gebetet, bis dann um 7 Uhr die Heilige Messe war. Also, dann muss ich so sagen, er hat die deutsche Literatur wirklich beherrscht. Er hat mir manchmal Goethe und Schiller, große Passagen hat er zitiert. Und ich habe mir gedacht, wenn er mich bloß nicht fragt, aus welchen Werken das ist, nicht? Oder was mir unvergesslich ist, 1991, das war am 10. Jahrestag des Attentates, da ist er in Fatima gewesen und wir haben ihn dann begrüßt am 13. Mai 1991 und da sage ich, Heiliger Vater, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Guckt mich so an und ging weg und kam sofort zurück und sagt, ja, Sie haben recht, das erste Leben würde mir gegeben, das zweite würde mir geschenkt. Gucken Sie mal, welcher Deutscher kann so mit unserer Sprache umgehen? Das erste bei der Geburt, das wurde mir gegeben, das zweite wurde mir geschenkt.
Wir haben jetzt viel über den Menschen Johannes Paul II. Gesprochen, wir haben auch über seine politische Bedeutung gesprochen. Welches Vermächtnis hat er der Kirche hinterlassen?
Das, meine ich, hat er ausgesprochen in seinem berühmten Schreiben zur Jahrtausendwende wie wird der Weg der Kirche ins neue Jahrtausend sein, die Heiligkeit. Und das war er. Also ich muss immer so sagen, es gibt so Aufnahmen, was bei den großen Gottesdiensten, er so lang manchmal gepredigt hat im Ausland, dann stand er so da mit seinem Kreuz und das Kreuz war so ganz an ihn. Es war praktisch eine Figur, Kreuz und Mann. Das war der Papst. Das war der. Das Kreuz war so eingewachsen in seine Person, dass er eine Figur war.
Er wird jetzt selber selig gesprochen. Er hat wie nie zuvor eigentlich einen Papst Menschen selig gesprochen. Das war ihm ganz wichtig. Über 1300, über 400 Leute heilig gesprochen. Warum war ihm das so wichtig?
Ja, das hängt mit meiner Aussage zusammen, dass er gesagt hat, der Weg der Kirche durchs neue Jahrtausend, die Heiligkeit, dass das möglich ist. Das sagt er, das sind nicht irgendwelche Übergeister, die heilig oder selig werden. Das sind ganz normale Menschen wie wir. Und darum hat er so viel selig und heilig gesprochen. Hier in diesem Raum bin ich ja verhört worden im Seligsprechungsprozess, nicht? Und es ging mindestens 5 Stunden lang über alle Nuancen seines Lebens. Und dann fragt mich doch zum Schluss einer, ob ich denn glaube und überzeugt bin, dass der Papst an das geglaubt hat, was er gesagt hat. Und da habe ich doch auf den Tisch gehauen und habe gesagt, hören Sie mal, der Papst war ein anständiger katholischer Christ, der hat doch kein Theater gespielt. Und dann sagt, Eminenz, beruhigen Sie sich, das ist der Advocatus Diaboli, der muss solche Fragen stellen. Nicht?
Ich stelle noch mal die Frage nach Ihrem ganz persönlichen Verhältnis. Er ist ja auf Sie aufmerksam geworden und es erscheint uns als außenstehenden Beobachtern immer so, als habe es eine sehr gute Beziehung gegeben.
Ja, ich will mal so sagen, das hat sich so ergeben. Da gab es keine große Erklärung, du bist mir lieb und teuer oder so weiß ich was. Sondern ich muss so sagen, ich habe mich von ihm sofort angenommen und verstanden gewusst. Wir hatten theologisch die gleiche Wellenlänge, die gleiche Wellenlänge. Und wir mochten uns auch so menschlich. Und ich war immer sehr froh, wenn er mich wieder kommen ließ. Immer wenn ich in Rom war, musste ich in seinem Haus dem Sekretär anrufen. Ich bin von dann und dann in Rom. Und dann musste man sich bereithalten, an einem Mittag oder Abend zum Essen eingeladen zu werden. Und ich muss so sagen, ich denke, das ist fast immer passiert. Und da meine ich immer so, dass das für ihn keine Pflichtübung hatte, dass er sich gefreut hat, wenn ich kam. Beim Mittagessen dann, wenn wir fertig waren, dann lümmelte er sich so richtig auf den Tisch. Und ich habe gesagt, heiliger Vater, Sie müssen dann gleich wieder anfangen. Sie haben den ganzen Tag unten Audienzen gehabt. Legen Sie sich jetzt hin. Ach, sagt er, bleibt noch etwas da. Und er stellte, hat nicht viel geredet, aber stellte ganz gescheite Fragen. Oder ich habe ihn dann auch manchmal gefragt, nicht? Ich weiß, werde nie vergessen. Ich habe mal gesagt, heiliger Vater, ich bin auf dem Gebiet, an dem ich die meiste Kraft und geistliche Energie investiere, am erfolglosesten. Nämlich in dem Anliegen um geistliche Berufung. Er sagt ja, du brauchst keine Angst haben, dass das umsonst war. Die werden dann in anderen Regionen zum Zug gekommen sein. Wir müssen dem Schöpfer, wir müssen dem Erlöser das in die Hände geben. Er hat gesagt, bitte den Herrn der Ernte um Arbeit in die Ernte. Und sagt er, man muss sich ja manchmal wundern, aus welchen Regionen geistliche Berufungen kommen, wo man es gar nicht vermutet. Und wo man es vermutet, kommt keine. Das heißt, wir setzen unsere Kraft der Nachfolge Christi ein, verteilen tut das der Herr der Kirche. Also mach ja weiter und lass dich nicht entmutigen.
Wenn Sie so jetzt zurückblicken, es hat ja dann viele Begegnungen gegeben, auch privater Natur. Was ist das Bild, was sich bei Ihnen in Erinnerung eingegraben hat? Wo denken Sie gerne dran zurück?
Es gibt gar keine Einzelbegegnung, wo ich sage, die war also besonders markant. Ich kann nur mal sagen, es war immer schön, man fühlte sich bei Ihnen wie zu Hause. Und Sie müssen immer daran denken, ich habe ja den Vater 45 verloren, da war ich 11 Jahre, aber der Vater war schon im Krieg. Ich habe vielleicht mit dem 7. Lebensjahr schon den Vater verloren, als er dann nicht mehr zu Hause war. Kam er einmal im Jahr 8 Tage auf Urlaub und so weiter. Und ich habe in ihm so eine Vaterfigur gefunden, in dessen Gegenwart, ich würde mal ganz ehrlich sagen, aber eigentlich, hier fühle ich mich wohl. Also hier weiß ich mich angenommen. Da habe ich mir immer gesagt, so muss es sein, wenn man als älterer Mensch noch den Vater hat. Also ich bewundere oder ich beneide auch manchmal, wenn ich so Jugendliche sehe, 18, 20-Jährige mit ihrem Vater, wo der Vater vielleicht dann der Bruder ist, also nicht mehr so, wie ich das erlebt habe, 7 Jahre und dann der Vater ein paar 30 Jahre, die Differenz. Und so ging mir es dann bei Papst Johannes Paul II. Ich habe immer, wenn er kam, die Kniebeuge gemacht und die Hand geküsst. Das hat er manchmal so komisch nachgemacht. Er hat immer gesagt, ach, lass das sein. Und da habe ich gesagt, Heiliger Vater, damit du nicht vergisst und ich nicht vergesse, dass du der Papst bist, mache ich das. Aber das hat an unserer Vertrautheit überhaupt keinen Abbruch getan.
Der Heilige Vater war für Sie und wie wir gerade gehört haben, auch noch mehr. Jetzt steht die Seligsprechung an. Verraten Sie uns vielleicht zum Abschluss noch, wie Sie an dieser Seligsprechung teilnehmen werden.
Ja, ich werde natürlich dort sein. Ich bin mit den Bischöfen der Liturgiekommission die ganze Woche in Polen auf einer Studienreise. Wir werden am Freitag, also einen Tag früher, Schluss machen und nach Hause kommen und am Samstag sofort nach Rom fahren. Und ich habe mich noch gar nicht erkundigt. Ich hoffe, dass wir Kardinäle wenigstens konzelebrieren können bei dem Gottesdienst. Zumindest wir Kardinäle, die wir von ihm kreiert worden sind. Und ich hoffe, ich gehe ja mit zu den ganz alten Kardinälen. Ich bin ja im 29. Kardinalsjahr. Und ich hoffe, dass ich so dabei sein kann. Und freue mich wirklich auf diesen großen Tag. Ich habe hier schon... Das kann ich hier verraten, was man eigentlich gar nicht darf. Ich habe mir mal so ein kleines, von einer Künstlerin, so ein kleines Medaillon, vielleicht so 5 Zentimeter groß, von dem Papst malen lassen mit einem Heiligenschein. Aber das habe ich immer im Schrank verwahrt. Ich habe gesagt, Gott, dass du siehst, ich rechne wirklich, dass ich zu meinen Lebzeiten noch die Seligsprechung erleben werde. Die kann ich nun ab 1. Mai offen zeigen. Bis jetzt habe ich noch mal privat reingeguckt.
Herr Kardinal, herzlichen Dank, dass Sie uns so ausführlich und auch so privat von Johannes Paul II. Berichtet haben. Wir kennen ihn vielfach nur durch die Medien oder waren ganz hinten im Gottesdienst in der Reihe. Sie haben weite Strecken Ihres Lebens mit ihm gemeinsam erlebt. Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Spaß, viel Glück, viel Segen in Rom bei der Seligsprechung.
Also Spaß wollte ich gar nicht so sehr haben. Aber ich will viel Glaubensfreude haben.
Dann wünschen wir Ihnen, Herr Kardinal.